Servus Matthias Kratzer, herzlich willkommen zum Podcast.
Servus Markus.
Ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, trotz eines stressigen Tages. Für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer Matthias Kratzer ist, stell dich doch mal wieder mal kurz vor.
Ich bin Matthias Kratzer, ich komme aus Pfaffenhofen. Meine Eltern hatten seit über 30 Jahren einen Bikeshop in Pfaffenhofen. Ich bin selber gelernter Zweiradmechaniker und auch Zweiradmechanikermeister schon seit 2007. Und wir haben ja ein Radlgeschäft in Pfaffenhofen an der Ilm zwischen München und Ingolstadt.
Genau. Du wolltest mal einmal ganz kurz einen Sprung in die Vergangenheit machen. Wie ist denn der Fahrradladen entstanden? Also wir wollen einmal kurz ein bisschen natürlich dann deine Story hören, aber vor allem lass mal gucken, wie denn der Laden entstanden ist, so dass ich ein bisschen Bild von machen kann.
Mhm. Der Papa hat den Laden 1993 gegründet und zwar aus folgendem Grund. Er hatte bei der MTU als Ingenieur keine Lust mehr und hat eine negative Erfahrung gemacht bei einem anderen Bikeshop, weil er sich ein Bike kaufen wollte und hat geheißen, ja, für die Größe gibt's nichts. Papa ist 1,74 und hat das kann ja nicht sein. Und dann hat er gedacht, okay, ich mache jetzt selber einen Fahrradladen in Pfaffenhofen auf.
Das ist ja so ein ist total der 93. Schritt.
Ja, mutig. Er hat damals sein Haus verkauft oder die Eltern haben das Privathaus verkauft und haben dann alles in die Neugründung gesteckt.
Echt? Wow. Krass. Okay. Mhm. Und dann hat er einfach bei null losgefangen. Der war ja kein Fahrradmensch in der irgendeiner Form.
Der Papa nicht, das stimmt. Papa war tatsächlich Ingenieur und Kfz-Mechaniker, also ursprünglich Kfz-Mechaniker gelernt, dann hat ein Studium gemacht. Aber mein Opa war schon Zweiradmechaniker.
Okay, dann bist du sozusagen die dritte Generation Fahrrad in eurer Familie, auch wenn der Opa keinen Laden hatte.
Exakt, genau. Theoretisch ja.
Okay, und wann war es, 93? Wie alt warst du da?
Da war ich 8.
Du warst so 8, genau. Was war so deine erste Reaktion darauf, wenn du dich daran erinnern kannst?
Ja, cool, ich krieg ein neues Bike demnächst.
Okay. Und dann, wenn du 8, dann hast du so irgendwann die ersten Jahre. War da schon von Anfang geplant, dass du den Laden irgendwann übernimmst? Oder wie war dann so der weitere Weg? Ich meine, mit 8 hast du es erstmal egal, ja, aber dann fängt ja irgendwann mit 15, 16, 17, 18, macht man sich schon Gedanken über die Zukunft. Normalerweise.
Stimmt, mit 8 habe ich noch nicht dran gedacht. Ich habe dann irgendwann, ich glaube mit 10 oder 11, habe ich dann angefangen, mein Taschengeld im Laden zu verdienen, mit Fahrradkartons zerkleinern und in die Container reinstecken und Prospekte ausfahren. Das waren so die ersten Tätigkeiten. In der Jugend war dann aber tatsächlich, also Teenageralter, 16, 17, war dann Fahrrad eher unwichtig, da war dann das Moped das Wichtige. Und ich habe dann tatsächlich Zweiradmechaniker angefangen zum Lernen nach meiner Realschule, aber im Motorradbereich. Ich wollte bewusst aber woanders. Motorrad war Motorrad damals und ich wollte bewusst nicht im Betrieb meiner Eltern lernen. Ich habe dann ein Praktikum in München gemacht. Macht man nicht in meinen Augen. Man lernt nicht bei den Eltern.
Okay.
Weil entweder ist es zu einfach oder viel zu schwer. Es gibt keine richtige Ausbildung.
Du hättest ja auch in einem anderen Fahrradladen eine Ausbildung machen können.
Ja, ich habe das probiert. Ich war bei den Altmanns in München für ein halbes Jahr und bin dann gependelt vom Pfaffenhofen nach Neuperlach. Das heißt, du steigst in der Früh um 5, naja, nicht ganz, 5.30 Uhr in den Zug ein, hoffst, dass er A mal pünktlich kommt, dass er B pünktlich ankommt, dann steigst du in die U-Bahn und dann gehst du noch zu Fuß. Und dann sind schon mal 2 Stunden Anfahrt rum nach München und dann musst du es auch noch selber bezahlen. Und dann gesagt, boah, das habe ich mir ein halbes Jahr angeschaut und das hat mir keinen Spaß gemacht. Also, aber wegen dem Fahren. Nicht wegen den Altmanns. Die Altmanns waren super cool, die beiden. Und der Senior noch dabei, das war wirklich, wirklich eine tolle Erfahrung. Wir waren auf dem 6-Tage-Rennen damals, da habe ich mit aufbauen dürfen, da war das noch in München. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch in München ist. Ich glaube, nur noch in Berlin, oder?
Gibt es die 6 Days noch? War ich nie, ehrlicherweise. Bei den Altmanns war ich öfter. Die kenne ich selber auch, aber 6-Tage-Rennen war ich ehrlicherweise nie selber. Keine Ahnung.
Aber mir hat das von der Zeit her, mehr als 16, 17-Jährige haben halt andere Gedanken, wie 2,5 Stunden in die Arbeit zu pendeln mit dem Zug. Und dann haben wir geschaut, okay, hier in der Nähe, wo ich selber mein Moped hinfahren kann, und dann war es halt Motorradbetrieb, wo ich dann meine Ausbildung fertig gemacht habe. Die habe ich auch nicht ganz unerfolgreich abgeschlossen und habe dann auch schon, ich glaube, ein Jahr direkt nach der Ausbildung meinen Meister gemacht.
Meister ist sozusagen heute nach wie vor Fahrrad und Motorrad. Also es gibt ja, glaube ich, einen Meister in Frankfurt, der ein bisschen spezifischer ist, sozusagen, aber der normalerweise Zweimechanikermeister ist ja sowohl Fahrrad als Motorrad.
Genau, genau. Es ist nach wie vor, der Meister ist ein Konzept, während ja die Ausbildung sind ja 3. Das ist der Zweiradmechatroniker Fahrradtechnik, Motorradtechnik und Fahrradmonteur. Aber der Meister bildet alles ab.
Okay.
Und den habe ich aber damals in Schweinfurt gemacht.
Wieso nicht in München? Den gab es ja auch damals schon in München, oder?
Ja, wenn ich es jetzt so sagen darf, wie es ist und wie es geheißen hat, wer einen in München macht, der kauft ihn sich.
Ah, okay. Aber dann bist du nach Schweinfurt, auch nicht, kannst du ja auch nicht pendeln, du bist dann dort geblieben ein halbes Jahr.
Wir haben dort gewohnt, ja, genau.
Ja.
Genau, wir hatten eine WG, es waren noch zwei Schulfreunde von mir und noch ein paar andere Schulkollegen von damals, die da mitgemacht haben. Und wir haben uns explizit für Schweinfurt entschieden, weil Schweinfurt damals schon den Weg gegangen ist und hat gesagt, wir gehen hardcore auf Elektrik im Fahrrad und im Motorrad. Und zwar auf alles, was digital ist und was mit Elektronik und Elektrik zu tun hat.
Okay, cool. Dann warst du fertig, was ist dann passiert?
Dann war ich noch in zwei, drei anderen Betrieben, noch mal Motorrad machen. Dann bin ich kurzzeitig mal nach Gauting am Starnberger See gezogen, weil ich dann den Meister vollendet habe und einen technischen Fachwirt. Da habe ich eine Zeit lang mit meiner Lebensgefährtin gewohnt. Und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, okay, ich unterstütze meine Eltern.
Hattest du nicht immer noch einen eigenen Motorradbetrieb oder sowas?
Hatte ich mal kurzzeitig, ja, genau. Genau. War auf Oldtimer spezialisiert. Habe ich dann aber irgendwann gemerkt, wo man gesagt hat, okay, der Fahrradbereich ist so intensiv und dieser E-Bike-Bereich, es ist absolut unrentabel, wenn du mit Motorrad im kleinen Stil weitermachst. Also entweder spezialisierst du dich hardcore, auf große Marken, Ducati, Harley oder BMW, aber das funktioniert halt in so einem Ort wie Pfaffenhofen mit 27.000 Einwohnern eher schwierig.
Okay, und dann hast du gesagt, okay, dann gehst du eher, siehst du mehr Perspektive im Fahrradbereich, könnte man eigentlich sagen.
Genau, genau.
Und warst du dann, wie ist denn der Betrieb deiner Eltern zu dem Zeitpunkt gelaufen? War der schon super gut und du hast gesagt, da kann ich noch mehr draus machen? Oder wie war so denn dein Einstiegsszenario? Und vor allem, wie war so die Reaktion von deinem Papa, als du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig mit einem Motorradladen und danach gesagt hast, ich gebe es auf und komme zu dir?
Ja, der Papa hat mich eigentlich in allem unterstützt. Das sieht er sehr, sehr, sehr positiv, das Ganze. Wir haben halt im Fahrradladen war es halt damals so, das war niedrige Umsatzgrenze, kleiner Laden, also wirklich, wirklich klein. Ich glaube, du kennst den alten Laden gar nicht. Also den ganz, ganz alten.
Den ganz, ganz alten, glaube ich, kenne ich nicht, wenn ihr nochmal umgezogen seid. Also in der Zeit, wo wir uns kennen, bist du einmal umgezogen.
Genau.
Wenn es einen Laden noch vorher gibt, dann kann ich ihn nicht nehmen.
Ja, genau, der war damals noch so halb so groß wie der zweite. Also wir waren zwar schon immer am gleichen Standort in der Raiffeisenstraße, aber sind dann, oder Papa ist dann einmal gewachsen auf die ganze untere Etage. Und davor war der Laden, was hat er gehabt? Boah, lass es 300 Quadratmeter gewesen sein, wenn überhaupt. So hat es angefangen.
Ist ja auch nicht so klein.
Ja.
Kommt die Perspektive darauf an. Gerolehen ja nur 50 Quadratmeter.
Das stimmt und die funktionieren wahrscheinlich auch.
Ja, ja, also kenne ich einen Laden, der funktioniert so richtig krass, zumindest war es vor 5 Jahren so, ja.
Mhm.
Ja. Und als er dann gesagt hat, okay, hat er dann gesagt, ja, jetzt kommst, also war das dann eine Initiative von dir und nach dem Motto, kann ich bei euch jetzt mitmachen? Oder hat er gesagt, willst du nicht bei uns mitmachen? Oder, also ich frage deswegen nach, weil bei uns zu Hause gab es nicht. Mein Papa hat was ganz anderes gemacht. Ja, da war das überhaupt nicht die Option. Und das ist jetzt auch nicht so einfach, glaube ich, wenn man familiär sich auch geschäftlich zusammentut. Also das gibt es ja wahrscheinlich sehr gut funktionierende Beispiele und als auch nicht so gut funktionierende Beispiele.
Mhm. Es ist schwierig. Es ist schwierig, es ist anstrengend. Man ist irgendwann mal froh, wenn man seine Eltern nicht mehr sieht. Das kann ich einfach nur so sagen, wie es ist. Ich mag meine Eltern total gern, aber es ist einfach brutal anstrengend, wenn du den ganzen Tag mit denen zusammenarbeiten musst. Also meine Frau und ich wohnen glücklicherweise nicht auch noch im gleichen Haus wie dir, das wäre dann nur noch Reibung. Wir wohnen woanders und würde nicht. Also es funktioniert, aber es ist sehr, sehr anstrengend, das Thema. Aber wie kam es dazu, beziehungsweise es ging eigentlich darum, dass der Papa gesagt, hey, wir brauchen noch Mechaniker und Verkäufer, wo er dann vergrößert hatte. Dann hat er, ja, okay, dann steige ich halt damit ein und habe gesagt, okay, im Motorrad, Oldtimer-Bereich wird es immer weniger, klar, weil ich immer mehr im anderen Bereich war. Dann kam damals dieses E-Bike-Thema 2010 schon etwas an. Da waren wir ziemlich vorne mit dabei. Mit den Bionics-Motoren, da haben wir uns auch ein paar Mal die Finger verbrannt, wie so viele Händlerkollegen.
Ja. dann irgendwann Fahrradmarke, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und dann kam 2013 kam der erste Bosch-Motor, oder?
das weiß ich nicht genau, aber
der Klassiker,
ich meine, 13 zu 14 zu 15.
Ja, ja, genau. Und da ging es dann tatsächlich echt schon deutlich, deutlich besser. Und da ging es nicht mehr anders, dass ich gesagt habe, okay, ich muss Vollzeit im Fahrradbetrieb sein und ich muss das andere, meine Leidenschaft, mein Motorrad einfach sein lassen.
Ja, aber wie habt ihr das dann gemacht? Warst du dann nur der Mechaniker in der Werkstatt und der Papa hat alles andere gemacht? Oder hast du direkt dann auch eine Art Geschäftsführungsrolle eingenommen und hast mitgeredet? Oder wie war denn so der...
Ich war Verkäufer, Mechaniker und Marketingleiter. Also okay. Marketingleiter bzw. Marketing gab es davor gar nicht. Deswegen war das die erste Position, weil das irgendjemand machen musste und ich habe da ein bisschen Bock drauf gehabt. Und ich war nach wie vor Mechaniker und Verkäufer. Aber ich war nicht Geschäftsführer oder sonst irgendwas.
Also eigentlich eine Standard-Mechanikerstelle in einem Fahrradladen, oder? Weil exakt. In vielen Fahrgeschäften ist man ja Mechaniker, Verkäufer, ITler, Marketingmensch. Das tut sich immer je nach Saison in der Gewichtung verändern, aber im Endeffekt ist das ja so ein bisschen die Anforderung von vielen Inhaberinnen, dass der Mitarbeiter am besten alles ein bisschen kann.
Stimmt, ich habe vergessen, ich war IT-Techniker, Telekom-Techniker und Netzwerktechniker.
Netzwerktechniker, und Ladenbauer war es wahrscheinlich auch noch ein bisschen.
Ladenbauer war ich auch, eigentlich alles.
Ja. Aber es ist keine Sohnrolle eigentlich. Das ist eigentlich ehrlicherweise wirklich, es ist immer so ein bisschen in Läden, so 4, 5, 6 Mitarbeiter, hat man immer so ein bisschen die Anforderung, alles ein bisschen zu können.
Genau. Ich versuche es auch bei meinen Azubis jetzt nicht ganz im Extrem über mir zu halten, aber ich versuche den Azubis wirklich vieles zu zeigen, was auch nicht nur rein mit dem Werkstattablauf zu tun hat, sondern auch die anderen Abläufe, was halt einfach dazu gehört zum ganzen Betrieb.
Ja, okay. Wie ging es dann weiter? Du warst so lange Zeit dort, hast angefangen. Das war dann irgendwann, was war es, 2013, 2014?
Was war das? 2014, sowas, genau. Genau, dann war ich immer mehr nur noch in dem Bereich, nur noch im Fahrradbereich verkaufen. Und so weiter und so fort. 2016 oder 2017 haben wir beide uns dann kennengelernt. Damals okay. noch über den Andreas Schubert, weil ich mich ganz explizit für das Bodyscanning interessiert hatte. Das hatten wir noch nicht. Wir hatten ganz ursprünglich mal, wie hieß denn das von Shimano, was es mal gab, Bikefitting. Das ganz einfach, ja genau. Da war nichts dahinter. Man hat okay, irgendwie ist das cool, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe mir das Bodyscanning mal angeschaut, damals in den Twilight Towers im Track Store in München, die hatten das. Also die Altmanns auch.
Altmanns, ja genau.
Und dann hat das ist eigentlich schon cool. War finanziell damals für uns einfach so, boah, das kostet echt brutal viel Kohle, konnte man uns nicht leisten. Dann habe ich dich besucht, da hast du, glaube ich, gerade den ersten Fitbike-Standort so richtig gehabt.
Genau, also wenn es so 16 war, war das sozusagen das zweite Jahr Fitbikes, ja.
Genau. Und dann haben die Altmanns zu mir gesagt, schau mal dahin, weil der hat schon den neuen Scanner. Und dann bin ich einfach mal auf blöd zu dir hingefahren und habe mir den neuen Bodyscanner angeschaut und dein Konzept.
Genau. Kurze Erklärung vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ein Bodyscanner ist, weil es hört sich mal ein bisschen strange an. Also der Bodyscanner damals war ein Werkzeug und ist nach wie vor ein Werkzeug, mit dem man sozusagen den Körper ausmessen kann, um dann das Fahrrad perfekt auf die Körpermaße einzustellen. Und den Bodyscanner von dieser Firma Bodyscanning gab es eigentlich schon lange in vielen verschiedenen Varianten. Und die Altmänner, also die Altmanns sozusagen, hatten in den Heilandhaus in München einen Track-Store, der sehr sportiv aufgestellt war und wo dort man sozusagen den Scanner stand, auch sehr repräsentativ, aber der wurde kaum verwendet, habe ich im Nachhinein rausgefunden. Also die haben den zwar da gehabt, aber irgendwie auch nicht so oft verwendet und der ist auch irgendwann rausgeflogen aus dem Laden. Und wir hatten sozusagen eine digitalere Variante, bei denen, den wir hatten, das war der erste in Deutschland, dem traue ich immer noch nach, ehrlicherweise. Der hatte nämlich so eine Art Kamera, die einem Körper hochgefahren ist, also wieder runtergefahren ist und dann ein digitales Avatar erstellt hat. Und was halt cool war, du hast was erlebt. Ne? Also es war jetzt nicht einfach nur ein statisches Ding, sondern da hat sich was bewegt, das ist hoch runtergefahren, es hat Geräusche gemacht. Da fehlt noch ein bisschen der Nebel und die Lichter, ja, aber das war halt echt ein cooles Erlebnis, so als Kunde. Und da, genau, dann warst du bei uns im Laden und hast den einmal sozusagen live erlebt.
Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will versuchen, dieses Konzept auch in Pfaffenhofen zu verwirklichen mit dem Bodyscanning und zu sagen, okay, der Kunde soll das Erlebnis haben, dass er einfach sein perfektes Rad bekommt. Und nicht, dass er auf das Rad angepasst wird, sondern dass das Rad auf ihn angepasst wird. Und da haben wir uns dann 2017 dafür entschlossen, das war, ich meine, November, wo dann der Scanner kam. Und ab da sind wir dann auch tatsächlich in eine ganz harte, also ganz, ganz intensive Partnerschaft mit SQLab gegangen. Hatten wir davor Jahre gar nicht im Programm. Waren dann aber innerhalb von ein, zwei Jahren auch schon richtig, richtig dick dabei mit den Sachen von SQLab und haben wirklich jedes Bike mit SQLab-Sattel oder Griffen verkauft. Das hat top funktioniert, das Konzept. Und dann habe ich dich, glaube ich, noch ein, zwei Mal besucht während deiner Wachstumsphase und habe mir ein, zwei Sachen abgeschaut.
Ja, vielleicht auch geklaut. Vielleicht auch übernommen. gehen wir gleich auf einen, aber lass uns mal kurz überlegen, was hat dir jetzt an dem Konzept so gut gefallen und was war sozusagen dann auch das Erlebnis vielleicht mit SQLab? Weil du hattest ja eine gewisse Strategie dahinter, warum du das gemacht hast.
Naja, wir hatten einfach keinen USP als Fahrradladen.
Was ist ein USP? USP?
Ein Unique Selling Point.
Okay.
Heißt? Ein eindeutiger Verkaufspunkt, ein etwas, was heraussticht gegenüber den anderen Händlern. Und wir sind da bei uns, wir haben ein bisschen eine Sondersituation in Pfaffenhofen, in der Raiffeisenstraße. Die heißt fälschlicherweise Raiffeisenstraße, eigentlich müsste sie Fahrradstraße heißen, weil es sind drei Fahrradläden innerhalb von 400 Metern. Und ja, das hatte keiner.
Und dann gesagt, okay. Warum brauchst du das? Du kannst doch auch einfach ein Fahrrad so ausmessen oder einen Körper so ausmessen. Also was war... Also ein Zollstock hast selber Ergebnis.
Nee, nicht ganz. Es fehlt das Erlebnis für den Kunden. Und du kannst jetzt dein Bike einfach online kaufen, ohne Erlebnis. Das ist auch noch billiger bei uns im Laden. Oder du kannst es mit Erlebnis kaufen. Und was will denn der Nutzer haben mittlerweile? Du willst aber was erleben, wenn du einkaufen gehst. Also mir geht es zumindest so. Wenn mir ein iPhone kaufe, dann kaufe ich das meistens im Apple Store. Ja. Weil ich was erleben will.
Und weil du auch das Gefühl hast, dass dort sozusagen die Kompetenz sitzt. Ne? Ich meine, da hast du sozusagen den Experten vor Ort direkt in der Form.
Ja. Genau. Du hast mehr Kompetenz, du hast mehr Spezialisierung. Und nicht bloß, wir machen alles von da bis da.
Wie war so das Kundenfeedback, als ihr dann diesen Scanner in den Laden gestellt habt?
Oh, schwierig am Anfang.
Wieso?
Hat am Anfang, der stand bei uns ganz am Anfang mitten im Laden. Das war okay, aber viele Leute wollten nicht, dass ihnen jemand zuschaut, wenn sie gescannt werden. Das hat sich dann gegeben. Und dann ein paar halt so, ja nee, so ein Schmarrn, das brauchst du nicht, ich will halt Radl haben. Okay, ja, dann machen wir es halt nicht, wenn du das nicht willst. Haben wir irgendwann mal geändert und haben gesagt, okay, du kriegst bei uns das Rad einfach nur noch mit Scanning. Weil wir natürlich tatsächlich auch sagen, wir wollen dich eine Stunde beraten. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit für dich. Dann kannst du uns zumindest auch diese eine Stunde zurückgeben. Du musst uns kein Geld dafür geben, aber gib uns einfach deine Zeit. Und das funktioniert jetzt nach ein paar Jahren hervorragend.
Man muss dazu sagen, dieser Scanner hat einen ganz riesigen großen Nachteil. Du musst so ein Leibchen anziehen, wenn du dich da reinstellst. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war auf jeden Fall damals so, weil ja diese Kamera einen Körperavatar macht und wenn du jetzt einen, so wie ich jetzt gerade, so einen etwas breiteren Pulli anhast, dann hast du natürlich auch ein anderes Abbild dann und dann kannst du auch andere Messpunkte. Deswegen brauchst du halt möglichst die Körperform. Und wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht ein bisschen muskulöser ist oder schwere Knochen hat, dann ist es manchmal hier und da auch ein bisschen schwierig, in ein enges Leibchen zu kommen. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen eine blöde Situation in der Form. Also das ist etwas, was halt vielleicht ein bisschen unangenehm ist.
Aber das gibt sich, muss ich sagen. Also wenn man das ein bisschen erklärt, warum man das macht, dann ist das tatsächlich etwas, was brutal gut funktioniert. Und wir haben den Scanner jetzt nicht mehr mitten im Schaufenster, wir hatten den früher fast im Schaufenster stehen.
Ja.
Und das war halt den Leuten...
Die Teller sozusagen.
Ja, volle Hütte. Und das war halt ein paar Leuten einfach unangenehm, was ich auch mittlerweile nachvollziehen kann.
Ich habe dir die Story erzählt, als wir den Scanner bekommen haben. Das war so zu dem Zeitpunkt, wo beim Flughafen das Thema Nacktscanner groß in den Zeitungen war. Dann hatten wir ein paar Leute, die nicht reingehen wollten, weil sie dachten, dass wir jetzt auch einen Nacktscanner haben.
Die Story kenne ich noch von dir.
Ja, genau. Es waren nicht viele, waren zwei, drei, vier. Ich habe gedacht, ja, es ist noch ein anderes Geschäftsmodell, so verdienen wir unser Geld eigentlich wirklich. Das war der Joke dann, aber am Ende des Tages, so krass die Technik war dann doch nicht wahr.
Nee, zum Glück. Man muss ja nicht alles sehen.
Ja, genau. Ja, okay, dann hast du sozusagen den Scanner gehabt, das war einfach ein bisschen schwierig. Und wie ging es dann weiter?
Wir haben dann tatsächlich, also das war noch, nee, vor dem Scanner haben wir noch den Laden umgebaut, das Logo erneuert, weil früher hieß der Laden Zweiradkratzer, jetzt heißt das Kratzer Bikes. Mittlerweile ist es die Kratzer Bikes GmbH. Nochmal was anderes, kommen wir später noch drauf. Marketing verändert ganz massiv. Also ganz, ganz, ganz stark Social Media Marketing, Online Marketing und dann einfach gut und richtig Gas gegeben, die Werkstatt ausgebaut, die Werkstatt verändert, die Prozesse verändert. Und dann 2000, muss ich mal überlegen, Ende 18, Anfang 19 hatten wir eine ganz blöde Situation. Einmal privat etwas mega schief gelaufen, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Und dann wurde innerhalb von 6 Wochen bei uns 2x eingebrochen im Laden.
Okay.
Über einmal kurz vor Weihnachten und einmal am 6.1. an Heilig Dreikönig.
Noch im alten Laden oder schon im neuen Laden?
Noch im alten Laden, genau. Kurz bevor wir quasi umgezogen wären in den neuen. War extrem schwierige Situation, weil beim zweiten Mal wird er tatsächlich von der Versicherung einfach mal vorgeworfen, dass das Ganze nicht geplant war, das ist das falsche Wort, sondern, wie ist das richtige Wort jetzt? Das fällt mir jetzt gerade nicht ein, der genaue Wortlaut dafür. Vorher hatte ich ihn
in noch. Kauf genommen.
Ja, naja, weil es ist halt schwierig, die Versicherung hat nach dem ersten Einbruch gesagt, okay, schon müssen wir mal schauen, was passiert danach. Wir brauchen halt eine neue Alarmanlage, also wir hatten noch keine bis dato. Aber versuch mal zwischen Weihnachten und Heilig Dreikönig eine Alarmanlage zu bekommen in VDSB. Das ist schier unmöglich, weil alleine die Planungszeit dauert beim Alarmanlagenerrichter 4 Wochen. Und dann musst du es noch einbauen lassen. Ist schier nicht machbar. Grobe Fahrlässigkeit ist uns vorgeworfen worden.
Beim zweiten Mal.
Genau, weil wir noch keine Alarmanlage hatten zu dem Zeitpunkt.
Gut, aber zwischen Weihnachten und Dreikönig sind ja auch ein paar Tage, ist ja nicht viel.
Nee, du hast keine Chance, sowas zum Verbauen. Ja. Und dann wurde halt nicht mal mehr der EK gedeckelt durch die Versicherung, sondern nur noch 10% des EKs. Und dann war es schon, das war dann schon sehr angeknackst, das Ganze.
Wie viel ist geklaut worden?
Gesamtmasse in den 2 Einbrüchen 250.000 Euro Einkaufswert.
Okay, krass.
War auch ganz groß in der Bild. Der zweite Einbruch, weil den zweiten Diebstahl hatte die Polizei gefunden, aber erst auf der polnischen Seite der deutsch-polnischen Grenze.
Okay. Und das heißt, die Fahrräder hast du nicht wiederbekommen?
Die will man nicht mehr haben. Man hätte sie wiederbekommen, aber die willst du nicht mehr haben, weil die sind knappe 6 Monate draußen gelegen.
Echt? Aber das ist ja der Wert.
Die lagern die lagern die nicht ein. Die haben gar nicht den Platz dafür.
Okay.
Und dann kommt irgendein Aufkäufer.
Und kauft die dann. Ah. Okay.
War ein hartes Erlebnis. War ein hartes Erlebnis, vor allem weil der Anruf kam von den sächsischen Polizeikollegen, die dann gefragt haben, hey, sie haben da gerade jemanden aufgehalten und der hat gesagt, er hat eine Rechnung für die Räder und wir sollen ihn kurz zumailen, aber sie glauben das halt nicht. Und wir so, ja, nee. Natürlich nicht, weil es keine Rechnung gibt. War Ihnen schon klar. Ende vom Lied. 2023 wurde das Verfahren gegen diejenigen eingestellt. Weil klar, sie haben den Fahrer erwischt, aber er hat bloß gefahren und ja, keine Chance.
Wenn man es noch nie erlebt hat, also wir haben es auch 2 oder 3 Mal habe ich es erlebt, dass bei uns eingebrochen worden ist über die Jahre. Das ist einfach ein super blödes Gefühl, weil du stehst dann da an Orten, an denen du eigentlich jeden Tag bist, und dann weißt du einfach, da war jemand, der nicht sein sollte. Also ich fand es ein super stranges Gefühl. Und weil dann irgendein Idiot dann da sozusagen eingebrochen ist, dann musst du hast den ganzen Ärger und so. Das ist also emotional echt schwer, finde ich.
Es ist mega, mega schwierig, emotional. Gebe ich dir komplett recht. Weil der erste Einbruch war direkt einen Tag nach dem Geburtstag meiner Mutter. Das war mega hart, das Thema. Du hast nur Ärger. Du hast nur Ärger und du hast nur Aufwand. Und zwar okay. So richtig.
Ja, ja.
Und in dem Fall war halt auch tatsächlich leider an Kunden verkaufte Ware dabei. Die hatten schon drauf gewartet. Ja, und dann steht sie da, wie ein Idiot.
Ja, und kriegst sie auch so schnell nicht wieder. Also je nach Zeitpunkt, manche Fahrer waren, die vielleicht bestellt worden sind oder so, kriegst du sie auch nicht so schnell wieder.
Nee, das war hart. Also war wirklich, das waren harte 6 Wochen.
Okay. Dann seid ihr umgezogen, oder? Irgendwann seid ihr doch dann in den neuen Laden umgezogen. Also trotz allem gab es sozusagen irgendwann den Umzug.
Genau. März 19 haben wir eröffnet im neuen Laden. Da sind wir umgezogen, also 2 Häuser weiter. Von der Raiffeisenstraße 30 in die Nummer 26. Vorteil, eigene Immobilie, also nicht eine, die uns gehört, sondern eine freistehende Immobilie, wo kein Fitnessstudio und nichts ist. Mehr Parkplätze, mehr Werkstattfläche, mehr Lagerfläche. Das war damals so das Ansinnen. Und dahin zu gehen und zu sagen, okay, wir haben einfach mehr Platz. Wir haben eine höhere Halle. Es schaut immer noch nicht nach Aldi aus bei uns, sondern es ist einfach eine schöne, große Halle mit Holzträgern drin, die das Dach halten. Also 7 Meter Mittelhöhe, also hübsches Gebäude, alleinstehend, keine anderen mit drin und gute Parkplatzsituation und Anliefersituation. Ja. Genau, da sind wir 19 umgezogen, 31.03.2019 haben wir eröffnet, war eine gute Saison, hat super gut angefangen. Dann kam der Jahreswechsel auf 2020, dann habe ich mir zu mir noch einen Verkäufer eingestellt. Der war genau 2 Wochen da und dann kam der erste Corona-Lockdown.
Kurz vorher ist unser Kontakt etwas müder geworden sozusagen. Also bei der Eröffnungsparty war ich noch da.
Genau.
Dann haben wir uns ein bisschen verworfen, weil dann habe ich sozusagen unsere Fahrspaßgarantie und andere Dinge auf der Homepage gefunden. Dann habe ich mal telefoniert. Und dann war irgendwie, sag ich mal, ist der Kontakt ein bisschen so eingeschlafen einfach, weil ich fand es dann einfach scheiße, dass sozusagen unsere Sachen kopiert worden sind. Aber da gehen wir halt mal später drauf ein in der Form. Aber dann kam Corona und dann?
Und dann ging die Post mal kurzzeitig ab. Und wieder runter. Und wieder ab und wieder runter. Das hat sich mit jedem Lockdown verändert, das Ganze.
Aber wie ging es dir damit so?
Also man muss sagen, meine Mutter hat danach ja dann hingeworfen bei uns im Betrieb. Die konnte nicht mehr. Die war fertig mit ihren Nerven. Es war unfassbar anstrengend. Keine Ware bekommen. Wenn Ware kam, standen Leute draußen an, wie wahnsinnig. Man musste die Tests kontrollieren. Wir sind mit Masken rumgelaufen. Wir mussten alles aufschreiben, wann wer kommt, damit sie sich ja nicht begegnen in der Werkstatt. Es war völligster Wahnsinn jetzt im Nachgang. Und auch dieses, du musst geimpft sein, der muss geimpft sein, hier, dort, jenes. Also ich bin kein Impfgegner. Aber es war einfach für einen Betrieb echt viel Action, die du hattest. Desinfizieren hier, man darf bloß da reingehen, bloß der darf da sein. Es gab am Anfang unfassbar viele Regeln und vor allem Regeln, mit denen sich keiner mehr ausgekannt hat. Es gab bayerische Regeln, es gab dann Bundesregeln, es war ja alles, es war ja verrückt. Und das Gleiche war dann mit den Lieferungen. Da glaube ich, können ja die meisten einfach ein Lied davon singen. Das war, erst kam gar nichts, dann kam noch weniger.
Dann haben sie wieder Sachen abgeholt. Ne?
Das war Wahnsinn. Also das hat vom Gefühl her, würde ich sagen, da bin ich tatsächlich um 5 Jahre älter geworden in der Zeit. Also das hat so viele Nerven gekostet. Vor allem, du konntest dann ja auch keinen richtigen Urlaub machen, weil du konntest nirgendwo hin. Ich fahre ja regelmäßig Mountainbike, mindestens einmal am Wochenende und jeden Feiertag. Wir sind immer so eine kleine Gruppe mit 3 Leuten. Wir haben uns verstecken müssen zum Fahrradfahren. Weil du durftest am Anfang ja nicht gemeinsam fahren, weil das war ja keiner aus deinem Haushalt.
Ach so, okay,
ja. Das waren ja Freunde, das durftest du damals nicht. Wir haben uns wie so Behinderte im Wald getroffen. Und sind dann Mountainbiken gegangen. Und dann sind wir zurückgefahren und haben gedacht, okay, wenn uns jetzt jemand sieht. Dann sind die Cops gekommen, wir so, oh mein Gott, wieso 15, 16-Jährige die beim Rauchen erwischt haben, haben wir uns dann versteckt. Das war Wahnsinn, die Zeit. Also, es hat richtig, richtig Nerven gekostet. Aber man wusste auch nicht, was ist richtig, was ist falsch zu dem Zeitpunkt. Wusste keiner.
Absolut. Man muss aber auch noch dazu sagen, vielleicht nochmal auf geschäftlich gesehen, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber die Fahrradbranche war sozusagen vor Corona einfach super gut eingeschwungen. Also es da war eigentlich sehr klar, wann was passiert und es hat auch so funktioniert. Ne? Also Beispiel, es gab irgendwann die Eurobike, dann hatte man, die war im August, glaube ich, dann hatte so Orderfenster. September. August bis September, okay. Da hast du irgendwie Orderfenster bis je nach Hersteller Oktober, November. Und dann kamen die Fahrräder schon im Februar, März oder so. Da haben wir uns dann aufgeregt, wenn ein Fahrrad vielleicht mal 3 Wochen später kam, aber das war so das Worst-Case-Szenario. Aber eigentlich war das alles ziemlich eingeschwungen. Ne? Also das war, hat einfach, es gab sehr klare Absprachen, es gab auch klare Lieferwege, so, es war immer schon ein bisschen hier und da nicht ganz 100% zuverlässig, aber es war eigentlich in sich funktionsfähig. Und mit Corona und auch Corona danach hat sich das einfach komplett zerlegt. Da gab es falsche Informationen, alle Aussagen, die getroffen worden sind, sozusagen nicht eingehalten worden. Je nach Hersteller unterschiedlich, will jetzt ja keiner in die Wand prangen, aber das ist dieses sehr eingeschwungene System, was ja über weite Lieferketten geht. Ne? Viele Dinge kommen ja aus Fernost und über Schiffe und so weiter, das war komplett zerlegt. Und das war, fand ich jetzt so den größten Stressfaktor eigentlich, dass du nicht wusstest, was passiert als nächstes? Oder was kriege ich jetzt Ware? Kriege ich keine Ware? Sind die Aussagen, die ich dem Kunden jetzt gegenüber sage, kann ich die halten, kann ich die nicht halten? Das war in meinen Augen der größte Stressfaktor.
Das stimmt, ja. Ja, du hattest davor tatsächlich immer ein schönes, wenn du gut gewirtschaftet hast, so wie wir auch, ein schönes, gesundes Wachstum, was kontrollierbar war. Dieses Wachstum zu der Corona-Zeit, das war nicht mehr kontrollierbar. Das war utopisch hoch und dann utopisch schlecht, weil dann die Ware nicht gekommen ist, die du eigentlich schon fix verplant hattest für Kunden. Die Kunden sind irgendwann mal mit Recht auch sauer geworden, weil die Ware nicht gekommen ist. Und du hast bloß gesagt, sorry, tut mir leid, ich kann nichts dafür. Was soll ich machen? Und das schwingt tatsächlich bis jetzt immer noch in gewissen Bereichen. Also das waren jetzt die letzten 3,5 Jahre, waren nicht planbar. Weil dir wurde was versprochen von Lieferanten, sowohl Bike wie auch Zubehör. Dann hat es geheißen, hey, nimm einfach das Doppelte ab, weil du kriegst eh bloß 50%. Ja, und dann hat man das halt gemacht. Und dann, jetzt haben wir doch alles da. Ja, und jetzt? Ja, kannst du den Druck schicken. Und ich sage, okay, mach mal. Ja, musst halt 10% dann. Ich sage, why? Also das waren harte Zeiten, schwierige Zeiten, andere Zeiten. Und die haben dann auch tatsächlich in der Branche für einen Knacks gesorgt. Und zwar für einen kompletten und auch für einen Vertrauensverlust gegenüber den Lieferanten. Ganz enorm sogar. Da gab es nur ein paar, die das Spiel ehrlich gespielt haben. Und die auch keine Versprechungen gemacht haben.
Gab es einen Hersteller, der hat einen Brief rausgeschickt an seine Händler. Vielen Dank, dass du so viel bestellt hast. Wir sind keine Bank. Bitte klär dein Zahlungsthema woanders. Die Ware muss abgenommen werden.
Okay, ja. Mit solchen Partnern würden wir jetzt nicht mehr arbeiten.
Ja. Aber, schwierige Szenarien. Da gab es Außendienstler, die haben die ja verkauft ohne Ende und dann hast du die Ware alle abnehmen müssen und die haben aber nicht mehr da gearbeitet, weil die dann woanders hingegangen sind. Ja, und die Aussagen sind ja auch alle mündlich in der Fahrradbranche, wird wenig aufgeschrieben, wird wenig festgehalten, wird ganz viel auf Handschlag gemacht. Zumindest war das alles vor Corona und während Corona so. Mittlerweile haben da alle dazugelernt und mittlerweile ist deutlich professioneller geworden, meine Wahrnehmung.
Absolute Professionalisierung jetzt feststellbar in vielen Bereichen auch. Also nicht nur im Bereich Einkauf, sondern tatsächlich kommt das schon langsam auch, dass der Bereich Werkstatt immer professioneller wird und nicht mehr so, ja, ich verlange jetzt hier 20 Euro in der Stunde. Das ist zum Glück jetzt auch bei vielen rum. Und nicht bei allen, aber viele verstehen, man muss Geld jetzt verdienen.
Ja. In der Zeit von Corona habt ihr irgendwann, glaube ich, auch hier dieses Bike Center eingeführt, oder? Bei euch. Also wenn man bei euch reinkommt, dann sieht man relativ große Bildschirme, große Paneelen. Was war da so die Idee?
Wir haben tatsächlich im Jahr 21, 22 kamen wir auf die Idee, wir lassen den Laden renovieren, weil wir es im Zuge des Umzuges damals finanziell nicht auf einmal stemmen konnten. Der Umzug. Dann, wir mussten eine zweite Etage einziehen in den Laden damals. Dann konnten wir uns das Ganze aufhübschen nicht mehr komplett leisten. Und man sagt, okay, dann machen wir einen zweiten Wurf. Und der kam dann nach der Corona-Phase, oder während der Corona-Phase. wo die Baupreise dann auch während der Angebotsphase massivst explodiert sind, weil immer noch keine Ware kam. Und ich wollte den Laden stark digitalisiert haben.
Okay.
Und dann kam die Idee mit dem Bike Center. Wir hatten davor schon dieses eine kleine Bike Center, was die meisten schon kennen, denke ich. Also das ist diese kleine Stele. Das ist halt ein ganz normaler PC-Bildschirm, da kannst du rumdrücken. Wow, herzlichen Glückwunsch, der ist halt, der kann nix. Also der nimmt den Platz weg.
Ja.
Ja, aber er nimmt dir eigentlich Platz weg und keiner geht hin. Ich dachte, okay, wir schauen mal, ob wir es funktionsfähig kriegen. Dann sind wir 2-3 Mal nach Landshut gefahren zu den Kollegen vom Bike Center und haben so einen großen Touch-Bildschirm, der ist, was ist denn das? Ein 60-Zoller? Ich weiß es gar nicht, ehrlicherweise.
Ja.
Der ist groß. Also so 55 oder 60-Zoller. Ganz, also leicht flach und den kannst du dann wie so ein riesen Tablet bedienen. Haben sie davor noch gar nicht die Anforderungen gehabt, haben wir zusammen mit ihnen ausprobiert und funktionsfähig gemacht und hat dann auch funktioniert. Dann hast du jetzt einfach einen geilen Bildschirm, wo sich der Kunde komplett selbst bedienen kann. Und das ist eigentlich jetzt so der Punkt, wo die Kunden hingehen und sich auch selbst A, beraten können kurzzeitig und B, wo du mit dem Kunden zusammen hingehen kannst und sagen kannst, hey, schau hin, dein Bike schaut so und so aus, ist da und da verfügbar, wir haben es lagernd oder was auch immer. Du kannst deine Leasingraten da drin berechnen, du kannst deine Wertgarantie da drin berechnen, du kannst sogar die Wertgarantie im Bike Center komplett digital abschließen für deinen Kunden.
Also, was für einen Vorteil habe ich davon als Kunde?
Als Kunde? Ja. Du kannst selber drinnen rumdrücken und siehst deine Bikes in richtig groß und mit allen Specs und mit allen Verfügbarkeiten.
Also so wie ein großer digitaler Katalog, könnte man sagen.
Ein sehr großer digitaler Katalog.
Ja. Okay.
Ja, exakt. Also Kunden, wir sehen das auch, wir beobachten das ja auch, oder ich habe das beobachtet, wie sich die Kunden alleine daran beschäftigen. Auch die Kinder, ja, die spielen dran rum, für die ist das mega. Aber die Eltern gehen dann auch hin und sagen, oder auch Erwachsene, sagen, hey, okay, das Bike, die beschäftigen sich, bis sie halt einen Termin haben oder bis halt ihr Timeslot dran ist bei uns in der Beratung, im Scanning, beschäftigen die sich selbst damit. Mhm. Oder ich gehe auch hin, wenn jetzt zum Beispiel der Scanner besetzt ist. Wir haben ja bloß einen Scanner im Laden. Also wir haben keine zwei, sondern einen. Das heißt, wenn der besetzt ist, dann fange ich halt die Beratung schon mal am Bike Center an und versuche da schon Sachen abzuklären, bevor wir dann zum Scanning gehen. Aber man sieht die Verfügbarkeiten. Der Kunde sieht auch die Verfügbarkeiten sowohl bei uns im Laden, weil es verknüpft ist mit der Warenwirtschaft. Und er sieht auch, wenn wir es wollen, die Verfügbarkeiten beim Hersteller.
Okay, top. Wie ging es dann weiter? 2023, glaube ich, sind wir jetzt ungefähr. 2023,
dann Ladenumbau abgeschlossen, ein paar Feinheiten noch. 23, mega gutes, also wirklich ein richtig gutes Geschäftsjahr. Und dann kam leider das Jahr 24. Das war ein verheerendes Geschäftsjahr für uns. Wir hatten im Jahr 24 bei uns in Pfaffenhofen das Mega-Hochwasser. Es war ja, da gab es ja leider einen toten Feuerwehrmann bei uns. Du konntest bei uns viele Tage nichts tun, eigentlich mehrere Wochen. Wir haben unfassbar viele Kundenaufträge verloren von Kunden, die was Wichtigeres dann zum Kaufen hatten, wie ein Fahrrad. Was ich auch nachvollziehen kann, weil in dem Moment gibt es wichtigere Sachen. Wenn ein Haus nicht mehr da ist oder wenn ein Haus zerstört ist, deine Küche zerstört ist und, deine Heizung kaputt ist, whatever, dann gibst du kein Geld für ein Fahrrad aus. Und war dann tatsächlich ein massivster Umsatzeinbruch für uns im Jahr 24. Aber wir haben leider halt die Kosten nicht schnell genug im Griff bekommen. Der Umsatz war weg, Kosten waren noch da. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das Ganze nochmal neu angehen und neu starten. Und jetzt haben Ende 24 meine Schwester und ich eine GmbH gegründet und den ganzen Betrieb neu gestartet. Und haben uns dazu entschlossen, dass wir uns Partner an die Hand nehmen, mit denen wir A, schon langjährige Geschäftserfahrungen hatten und B, tatsächlich Partner, wo wir gesagt haben, okay, wir können miteinander was gestalten und schaffen. Und da sind ja dann wir beide auch schon frühzeitig ins Gespräch gegangen.
Das stimmt, ja.
Mhm.
im Endeffekt jetzt auch sowas wie eine Art eigentlich Nachfolgeregelung, oder? Also vorher war das immer noch der Laden von deinem Papa,
yep.
Wo du angestellt warst, aber mittlerweile mehr Rolle übernommen hat, also mehr auch Geschäftsführung übernommen hast und jetzt sozusagen einen Übergang, dass du mit deiner Schwester gemeinsam die GmbH euch gehört und dein Papa ist nicht mehr mit drin, ne?
Der Papa ist jetzt angestellter Mechaniker bei uns.
Also eigentlich habt ihr die Rollen getauscht, könnte man fast sagen.
Kann man fast sagen. Ja, ist ein bisschen krankheitsbedingt bei ihm, weil er tatsächlich leider Alzheimer und Parkinson erkrankt ist. Und was ihn beruhigt und was er kann, ist Sachen reparieren. Alles andere, was stressig ist, ist nichts mehr für ihn.
Okay. Und was hast du jetzt sozusagen gesagt, was hast du jetzt neu gemacht? Oder was war jetzt die Motivation, auch mit uns zusammenzuarbeiten?
Die Motivation, mit euch zusammenzuarbeiten, war eigentlich folgende. Wir haben einen Vertrag bekommen und haben ihn unterschrieben.
Achso, okay. Wenn das alles mal mache, dann schicke ich einfach an alle, die ich gerne hätte, einen Vertrag und dann unterschreibe ich die.
Genau so macht es in Zukunft. Ja. Nein, Quatsch. Wir haben uns überlegt, was machen wir, was tun wir. Wir waren da vorher jahrelang Baiko-Mitglied. Die Baiko war früher, das war okay. Am Schluss war es einfach nur noch schlecht. Wir hatten uns eigentlich während der schlechten Phase bei uns etwas mehr Hilfe erhofft, die halt überhaupt nicht kam. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir, was tun wir? Dann haben meine Schwester und überlegt, okay, machen wir es weiter? Wie auch immer, ja, okay, machen wir. Was machen wir? Machen wir Baiko, machen wir hier, dort, jenes? Dann haben wir gesagt, okay, ich rede mal mit Markus. Weil die Händler, die im Fitbikes-Verbund sind, sind eigentlich A, sehr offen und vor allem B, sehr hilfsbereit. Und ich habe natürlich davor die Alteingesessenen gefragt, wie es läuft mit Fitbikes. Sind sie happy, sind sie nicht happy, wie auch immer. Ich habe natürlich auch die gefragt, die das Ganze nicht ganz so positiv sehen. Und wir sind dann aber trotzdem massivst zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach bei uns perfekt passt. Weil A sind wir, beziehungsweise ich, jemand, der sehr modern ist und sehr modern denkt und sagt, ich will was tun, ich will was reißen, ich brauche aber gewisse Bereiche abgedeckt, die ich selber nicht mehr decken kann, die ich nicht mehr schaffe. Sei es Buchhaltung, sei es HR, sei es gewisse Teile von Marketing, wobei mir Marketing natürlich selbst einfach brutal viel Spaß macht. Aber ich kann nicht alles. Der Tag hat dafür einfach zu wenig Stunden. Und dann haben wir gedacht, okay, dann war meine Schwester bei eurem Auftakt-Event, oder?
Ja, Kickoff. Einmal im Jahr machen wir so einen Kickoff, wo wir Mitarbeiter und Inhaber alle Standorte einladen, schulen dann dort, kennenlernen, essen, ein bisschen Party und Spaß. Genau, da war sie mit dabei. Genau. An einem Abend mit dem Mann.
Genau, mit dem Lebensgefährten. Ich habe bewusst die beiden hingeschickt, weil meine Schwester kommt nicht aus der Branche. Die kennt zwar den Betrieb schon seit Kindesbeinen, aber die macht ganz was anderes, die ist hauptberuflich im öffentlichen Dienst. Und ihr Lebensgefährte ist in der Industrie. Und deswegen habe ich gedacht, okay, schaut ihr hin und gebt mir ihr euer Feedback, weil für mich wird es schon was Neues sein, aber halt für mich ist es wahrscheinlich schwierig zu bewerten. Ich will einfach jemand, der es von null auf bewerten kann, das Ganze. Gesagt, getan. Waren extrem begeistert. Dann habe ich ja den Kontakt mit dir noch gehabt, mit Sascha, mit Matthias und so weiter und habe dann gesagt, okay, die Kontakte sind super. Die Hilfe ist Weltklasse, die wir bekommen. Der Support ist top. Und vor allem, es macht Spaß.
Warum macht es Spaß? Das ist halt, da musst du ja mit mir sprechen.
spreche ich gern mit dir, nach den Differenzen, die wir ja mal hatten, beigelegt haben. Nennen wir es nicht Differenzen, nennen wir es Meinungsverschiedenheiten.
Ja.
Das ist aber auch, ich glaube, wichtig, dass man die hat, wenn man sie danach auch besprechen kann und sagen kann, okay, wir finden einen Mittelweg. Und ich glaube, den haben wir zwischendrin auch wieder gut gefunden gehabt.
Am Ende des Tages hast du halt diese Sachen für uns nachgemacht, die wir gemacht haben und teilweise eben auch sehr direkt. Und ich habe mich am Anfang häufig darüber geärgert, weil es einige gab, die das nachgemacht haben. Und irgendwann habe ich es einfach sportlich genommen. Ja, und das gab ja auch Gründe, warum du es gemacht hast, weil du irgendwie dachtest, es kommt gar nicht von uns, das Ganze. Also von daher war es auch nicht so 100% nachmachen eigentlich, sondern es gab eher eine andere Argumentation dahinter. Und aber irgendwann habe ich auch mir gedacht, egal was jemand macht, wir machen unser eigenes Ding. Und dann habe ich da auch keinen Ärger mehr gehabt einfach in der Form. Und im Nachhinein habe ich mich super gefreut, dass du dich gemeldet hast, weil ich auch schon damals, also du erinnerst dich, unser Konzept habe ich ja eigentlich vor 4-5 Jahren dir schon mal vorgestellt gehabt. Und ich immer gesagt habe, wir brauchen andere Standorte, andere Menschen, die ähnlich ticken. Und wir ticken ja sehr ähnlich, ja, in den hoher Kundenservice, hohe moderne Ansätze, immer diesen Wunsch nach mehr in der Form. Und ich fand es super cool, dass du dann angerufen hast und gesagt hast, lass uns mal sprechen.
Genau. Ja, einer der Anstöße war tatsächlich auch, wo ich gesagt habe, okay, da ging es um das Thema Akademie, die du hast. Ja. Fortbildung oder Weiterbildung deiner
Mitarbeiter.
Der Mitarbeiter, die Quereinsteiger sind, da war es ja auch so, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, boah, wie schlau ist er eigentlich? Warum bin ich so dämlich? Ich habe das nicht selber gemacht. Da bist du auch ziemlich angefeindet, nicht, sondern da gab es ja auch viel Kritik darüber von Kollegen. Und ich habe dann auch drunter geschrieben, hey, eigentlich mega geile Idee. Und da hast du dann gesagt, hey, Matthias, wollen wir nicht nochmal zusammenhocken? Ja, dann haben wir gesagt, okay, passt. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Und siehe da, bis dato, funktioniert sehr gut.
Ja, blöd, ne?
Extrem blöd.
Ich will nochmal für sicherstellen, nochmal klarstellen, also ich bin nicht besonders schlau, laut IQ88. Es gibt manchmal einfach Gelegenheit und Möglichkeiten, die man halt ergreifen muss und ausprobieren muss einfach. Also das ist einfach, ich glaube, die Fähigkeit, die wir bei Fitbikes einfach haben, ist, dass wir ganz, ganz viel ausprobieren, ganz, ganz viele Ideen testen, ausprobieren, machen. Da hat keinen Anspruch, möglichst weise und schlau zu sein und alles besser zu wissen, sondern einfach immer so dieser Wunsch nach Dinge zu testen, ausprobieren und neun von zehn Dingen funktionieren halt nicht und eine funktioniert ganz gut, sozusagen, ja. Und die muss halt dann weiterverfolgt werden. Und diese Dinge, die sind, ist das Entscheidende.
Ja, genau. Das haben wir ja auch so probiert. Haben da ja auch tatsächlich uns massivst mal die Finger verbrannt an ein paar Themen. Also auch finanziell tatsächlich hart die Finger verbrannt. Was man alleine, muss ich jetzt sagen, einfach gar nicht schaffen kann. Da brauchst du die Power, das Engagement von mehreren Parteien. Außer deine Firma ist schon so groß, dass es eh schon wurscht ist. Ansonsten geht es nur im Miteinander und im Commitment zueinander.
Ja. Jetzt hast du mal, du hast vorhin im Nebensatz gesagt, dass du auch mit Leuten gesprochen hast, die es nicht so positiv sehen. Was waren denn so die Argumente dagegen, wenn ich das so mal fragen darf? Oder die Aussagen, weil wir kriegen ja auch so ganz viel so links und rechts, aber viele Leute sagen Dinge, mit denen, obwohl sie noch nie mit uns gesprochen haben. Von daher, lass gerne mal raus.
Also, ich weiß nicht, wie weit ich darauf eingehen darf. Von deiner Seite,
sagen, aber es gibt ja von meiner Seite aus kannst du sagen, was du willst.
Okay, es gibt ja in den Fitbikes Vertrag das Thema Provision, das man abgibt, was aber bei jedem Franchise ja normal ist. Und da viele so, boah, kannst du mir keine 6, 8 oder 10% geben? Und ich so, boah, 10% seid ihr ja wahnsinnig. Haben wir gedacht, da kommt das für mich gar nicht in Frage. Wenn ich 10% abgeben muss, dann kann ich auch anders machen.
Vom Umsatz, ja.
Ja, genau. Siehe da, kaum spricht man miteinander, ist es einfach eine andere Summe, weil einfach draußen Sachen behauptet werden, die nicht stimmen. Oder es gab auch Aussagen wie, ah, der Markus, der zockt alle ab. Nein, es ist ein ganz normales Vertragswerk. Ich habe es auch von unserem Rechtsanwalt prüfen lassen. Das Ganze ist, es ist alles legitim und es ist okay und es ist auf dem Markt draußen wahrscheinlich sogar mit das Beste, was unterwegs ist im Fahrradbereich. Also. Ich kenne jetzt McDonald's und so weiter nicht, aber was jetzt, wie heißen die anderen, Emotion und so weiter, das ist ja nochmal anders und nochmal anders geschnürt. Nee, kann man so nicht vergleichen. Null. Also, ja. Auch einkaufskonditionenmäßig, muss ich sagen, einfach spannender, obwohl das Ganze kleiner ist, wie manche anderen. Ja, es fehlt wahrscheinlich einfach der große Wasserkopf.
Ja, die Idee ist eine andere gewesen. Also ich meine, wir sind ja ganz neu am Markt nach wie vor mit dem Thema und die Idee war einfach so, ich habe zwei eigene Läden gehabt und die Idee war, wie kann ich mit meinen Läden wachsen? Und du hast genau vorhin was gesagt, ich kann auch nicht alles machen. So, dann hast du ja, du und ich, dieselbe Situation eigentlich. Und wie kann man jetzt gemeinsam wachsen, indem man sich so zusammentut einfach und indem man gemeinsame Dinge macht. Und in der Fahrradbranche ist meine Erfahrung, wollen viele viel machen und wenige machen dann etwas und wenige haben auch ein Commitment zu etwas. Und deswegen haben wir sozusagen einen rechtlichen Rahmen dafür und das ist halt dieses Franchise-Konstrukt. und du bezahlst eine Umsatzbeteiligung, das sind nicht 6, nicht 7, nicht 8, nicht 9, nicht 10%, das sind in Wahrheit 20%, nicht Spaß, das sind nur 2% vom Umsatz. Und wenn man jetzt mal rechnet, du hast irgendwie 1 Million Euro Umsatz, du jetzt nicht, aber vielleicht ein anderer Laden, dann zahlst du im Jahr viel dafür, 1 Million, 2%, 20.000 Euro, das teilst du durch 12 und du wirst dafür keine Marketing-Agentur finden, die für dieses Geld diesen Eck betreibt, wie wir ihn betreiben, und das ist ja nur ein Part von vielen, sozusagen. Ja, also im Endeffekt, wenn man das vergleicht mit anderen, wenn du die Leistung fremd einkaufen würdest, dann wirst du deutlich mehr bezahlen, und der große Vorteil ist einfach, dass es bei uns halt eingeschwungen ist und sich mehrere Läden zu sagen, ein Ding teilen. Ja, das ist der ganze Clou dabei. Und genau, das ist die Idee, könnte man sagen. Die gab es bisher nicht, in dieser Form, in dieser Tiefe, in dieser Genauigkeit. Ja.
Genau, und das war das, was uns dann schlussendlich auch wirklich begeistert hat, wo wir gesagt haben, okay, probieren wir es. Das ist ja auch, es ist wie immer so, man kann es ja versuchen, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber es passt, wie vorhin gesagt habe, wie die Faust aufs Auge.
Ja. Jetzt hast du ja viele Sachen schon vorher wie wir gemacht. Ne? Du hast sozusagen den Scanner, du hast die Fachsprachgarantie, du hast den Verkaufsprozess, du hast das Thema Escolab. Jetzt könnte man ja sagen, warum? Du machst ja schon. Oder gibt es auch andere Dinge, die du sagen, dazu nur noch bekommen hast?
Es gibt noch viele Dinge, die dazu gekommen sind. Besserer Prozess im Personalbereich, HR-Bereich, deutlich besser. Da habt ihr eine Ansprechpartnerin dafür, da wo ich sagen muss, top. Alleine schon die Schulungen, die jede Woche stattfinden, sei es nur die Sprechstunde, sei es der Partner-Call, sei es Marketing, da sind alle, die dabei sind, wollen was dazu beitragen und alle lernen voneinander. Und zwar wirklich die ganze Gruppe. Das hatte ich davor nicht. Davor waren wir, kann ich offensichtlich sagen, wir sind drei Händlerfreunde, mit denen habe ich intensiv zusammengearbeitet, tue ich immer noch. Das eine ist der Fischbeck in Fürstenfeldbruck. Das andere ist der Trübenbacher Josie, die Fahrbar in Kaufbeuren und Wörthershofen. Wir waren vorher zu dritt und wollten das matchen. Funktioniert nicht, wenn du da keinen Head-Off hast und brauchst eine Struktur. Und was hatten wir nicht? Wir hatten keine Struktur. Jetzt bekommen wir gerade eine Struktur von euch drüber gestülpt, die funktioniert. Das hatten wir vorher auch nicht. Und sei es jetzt Personalbereich, FIBO muss ich jetzt sagen, bin noch nicht intensiv dabei, liegt aber auch daran, dass wir einfach aktuell noch mit einer anderen Warenwirtschaft arbeiten wie ihr. Deswegen ist das FIBO-Thema, steht momentan noch hinten an. Marketing, was mich persönlich begeistert, Top-Leute am Standort in München, die das machen. Einer davon ist noch Pfaffenhofener. Das ist perfekt.
Das ist extra für dich dahin gezogen. Vorher
ja, genau. Gewohnt. Er ist extra wieder nach Hause gezogen wegen mir, glaube ich.
Das stimmt, ja.
Onboarding-Phase, alles top strukturiert. Alles, was ich selber nicht hätte hinbekommen. Ganz, ganz einfach. Und wir lernen jedes Mal was dazu. Und wir haben ein regelmäßiges Training. Das ist wie im Sport. Du wirst nur besser, wenn du regelmäßig trainierst. Und wenn du nur einmal im Monat eine Verkaufsschulung machst, das ist okay, aber wenn du sie einmal wöchentlich hast, oder?
Das ist anders. Das ist
viermal so viel Effekt.
Wie war das mit so der Gedankengang mit deinem eigenen Auftritt? Weil, wenn man jetzt mal Kratzer-Bike siehst, hast du ja relativ viel Energie, Zeit und Geld auch in Homepage und Auftritt und so gesteckt. Auch mit einem sehr knalligen Farbton, sagen. Und jetzt so das zu matchen mit Fitbikes, wie war so deine Gedankenwelt dabei?
War schwierig. Weil natürlich dieses Kratzer-Bikes in Magenta und wer den Laden kennt und die Werbung der weiß, ist es brutal viel Magenta. Es funktioniert, dieses Magenta. Das ist das, was mir nach wie vor immer noch Sorgen nicht, aber es ist anders, was es mir gerade bereitet. Es sind keine Sorgen, sondern wie kriegen wir es hin, dass es miteinander funktioniert. Und da haben wir eine gute Lösung gefunden. Der Umbruch kommt Stück für Stück. Und ich denke auch, am Schluss wird jeder noch immer sich denken, okay, er ist zwar bei Fitbikes, aber es ist immer noch das Herz von Kratzerbikes. Und die nächsten Generationen halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber
also, wir wollen dir ja kein Label jetzt überstulpen, sozusagen in der Form, du bleibst ja Kratzerbikes. aber Fitbikes taucht auch mit auf in der Form. Ne?
Genau, es wird schon, also die Bikes sind schon umgelabelt, also es gibt keine Kratzerbikes aufgeklebt, sondern die Fitbikes aufgeklebt, die sind schon drauf. Beachflex stehen draußen, nur noch zwei Magenta und keine vier, sondern jetzt zwei Magenta und zweimal schwarz mit Fitbikes. Klamotten kommen Stück für Stück. Das Innenleben ändert sich schon langsam und irgendwann werden wir auch, wenn wir wieder Geld haben, den Laden so umgestalten, dass beide Farbakzente noch dabei sind.
Ja, das ist nochmal ganz wichtig sagen, für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht auch selber drüber nachdenken. Das ist nicht die Idee, dass man sozusagen sich von heute auf morgen seine Seele ändern, verkauft und nichts mehr selber entscheiden darf in der Form. Korrigiere mich, wenn du es anders siehst.
Meine Seele habe ich verkauft.
Und deine kleine Schwester.
Leider ja.
sondern dass halt sozusagen das einfach mit auftaucht und wir haben ja viele Läden, die auch eigene Namen haben und dann haben sie sozusagen das Fitbike-Shirt und dann taucht auch dann der Name vom Laden mit auf, ne? So in der Form, um einfach die Effizienten zu nutzen. Wir haben ein super gutes Teamklamottensystem und dann kann man einfach noch den eigenen Laden mit drauf labeln und damit kombinieren wir halt sozusagen die überregionale Marke, die Dachmarke in Anführungszeichen oder das Co-Branding Fitbikes mit der lokalen Marke dann vor Ort. Fertig. Alright, jetzt wollten wir eigentlich gar nicht so viel über Fitbike sprechen, aber das ist bei uns schon ein Thema, was uns ein bisschen bewegt, weil wir ja auch sehr ähnlich getickt haben, sag ich mal. Und ich finde es wirklich, Matthias, echt cool, dass wir also im Nachhinein so gut drüber sprechen können, weil das zeigt einfach genau das, wenn Menschen, Personen was erreichen wollen, dann muss man auch irgendwo mal sein Ego ein bisschen überwinden. Und dann hat man aber eine Wellenlänge, eine Arbeitslänge und eine Arbeitswelt, auf der man arbeitet, ja, und das ist doch genau das Ziel. Das finde ich total geil. Also finde ich absolut beeindruckend. Ich habe mich so gefreut, als du dich gemeldet hast damals, weil ich mich immer geärgert habe, warum wir da keine gemeinsame Aktivität hinbekommen haben, sozusagen.
Hat ein bisschen gedauert, hat dann aber jetzt ja doch gut funktioniert und funktioniert dann noch. Aber das ist wie in einer guten Ehe. Man muss miteinander streiten und diskutieren können. Ja. So halte ich zumindest bei mir daheim.
Haben wir schon vorher gestritten, vor der Ehe sozusagen.
Ja, genau. War aber bei mir daheim, also.
Also, okay, gut. Hast du so gleich gemacht, könnte man sagen.
Ja, genau. Okay. Und dann funktioniert das in meinen Augen. Und man darf sich auch nicht zu viel von außen beeinflussen lassen bei solchen Themen. Und da gab es viel Außeneinfluss.
Also, in der Fahrradbranche wird auch gern geredet einfach. Da wird viel geredet.
Immer. Die ganze Zeit, die Fahrradbranche ist halt ein Dorf. Das ist ein Wahnsinn. Da wissen manche etwas, was in Pfaffenhofen passiert, die sind, keine Ahnung, die sind in Karlsruhe und wissen, was hier funktioniert und nicht funktioniert. Ja. Deswegen, kleine Branche, besondere Branche, schöne Branche, anstrengende Branche.
Was willst du erreichen? Was ist jetzt so deine Perspektive? Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt Tag heute Anfang, Mitte 2025, was sind so die nächsten Steps, die du jetzt gehen möchtest, erreichen möchtest? Wo willst du sozusagen jetzt Kratzerbikes hinentwickeln?
Also das Ziel ist, dass wir in der Region 10 mit Abstand der beste Fahrradhändler sind. Nicht der größte, nicht der schnellste, sondern einfach der beste, der alle Bereiche perfekt abdeckt. Und zwar, der den Kunden von vorne bis hinten ein Erlebnis bietet. Das wollen wir sein. Und zwar, egal ob es im Verkauf ist, im Service, egal was, das soll für den einfach perfekt sein. Das soll sich mega gut anfühlen, der soll sich aufgehoben fühlen, der soll sich vorkommen wie in der Familie bei uns, der Kunde. Das ist mein Ziel für die ganze Region, dass wir da der Fahrradladen sind, wo alle sagen, das ist nicht der billigste. Nein, aber es ist mit Abstand der beste und mit Abstand da, wo ich mich am wohlsten fühle. Das ist unser Ziel.
Wie willst du es messen? Ja, du kennst ja die Smart-Regel, wenn du jetzt ein Ziel definierst, muss es spezifisch sein, messbar, reachable, erreichbar, time definiert sozusagen, also smart.
Ja, davon gehe ich jetzt mal aus, dass du mir da weiterhilfst. das ist mal also das obergeordnete Ziel. Ich habe es noch nicht ganz ausdefiniert. Wir arbeiten dran, wir schauen jetzt erstmal jetzt mit der GmbH den Neustart gut hinzukriegen und es schaut extrem gut aus gerade. Es funktioniert, fangen an, alle Sachen wieder so zum Funktionieren, wie sie auch vor Corona funktioniert haben. Das ist das Schöne. Und das werden halt jetzt kleine Stufen, aber schnelle Stufen.
Ja. Wie ist denn der Vergleich? Also Tag heute hast du ja noch kein Fitbikes Branding, du hast noch keine großen Fitbikes Aktivitäten sozusagen, weil wir haben ja erst vor kurzem Vertrag unterschrieben und wir machen mittlerweile das Onboarding ein bisschen anders. Wir machen bauen erstmal die Struktur intern auf, bevor wir extern nach draußen gehen sozusagen. Das heißt, du hast jetzt eigentlich Tag heute noch keine großen Marketingaktivitäten mit Fitbikes gemacht. Eigentlich bist du noch sozusagen ein bisschen der Laden wie vorher. Aber jetzt kann man so ein bisschen ja vergleichen. Hast du schon irgendwelche Wie ist das der Vergleich von heute im Vergleich zum Vorjahr?
Also
Umsatz, Ertrag, Stressfaktor. Okay.
Mhm. Also Stressfaktor unfassbar hoch. Aber das hat nichts mit euch zu tun, sondern das,
ich wollte gleich sagen, ich bin so kurz schocken.
Das ist einfach eine Umstrukturierung, die halt einfach am Anfang Kraft kostet, aber dann leichter wird. Also es ist phasenweise mega anstrengend, aber es gibt auch Phasen, da bin ich brutal entlastet.
Aber bist du mega anstrengend, weil du jetzt sozusagen auch diese GmbH-Kiste und so weiter vorne hast oder weil du die
ganze Zeit Fitbikes hast? Nein, GmbH-Kiste, deutsche Bürokratie ist die absolute Hölle. Das hasse ich wie die Pest, das habe ich schon während meinem Fachwirt und Betriebswirt gehasst. Das packe ich nicht. Ich bin da bin ich zu kreativ dafür, das bürokratisch alles anzugehen. Das sind mehrere Themen, warum es anstrengend war oder ist auch noch gerade. Saison startet schon wieder etwas spät, weil Wetter die ganze Zeit beschissen war. Dann dafür aber mit einem brutalen Knall, wo es einfach mal 30 Grad hat im April. Das ist anstrengend. Kann man einfach nur so sagen. Das hat nichts mit eurer Umstrukturierung zu tun, sondern allgemein mit der Struktur, die wir gerade ändern. Was ist noch anstrengend? Bürokratie und Mitarbeiter. Okay, ja. Das ist alles, für die ist es auch alles neu. Das ist alles ein neues Thema gerade. Was sich positiv verändert hat jetzt schon, ist tatsächlich, dass wir die interne Struktur besser hinbekommen. Wir bekommen es besser abgewandelt. Wir haben viel weniger Umsatz wie letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Wir hatten aber letztes Jahr zum Zeitpunkt tatsächlich besseres Wetter. Es war noch vor Hochwasserzeit. Wir haben jetzt aber deutlich mehr Ertrag und Gewinn. Viel mehr. Und das ist definitiv auch auf einen gemeinsamen Einkauf mit euch zurückzuführen und mit Themen, die wir geändert haben. Weil das Thema Einkauf, da bin ich vorher noch gar nicht drauf eingegangen, das ist bei euch natürlich auch, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr gut, weil es einfach strukturiert ist. Es wird gemeinsam mit Marken verhandelt, wir bekommen bessere Konditionen, es macht sich draußen anders bemerkbar. Wir haben bisher noch keine Marketingaktivitäten großartig mit Fitbikes gestartet, das glaube ich startet jetzt dann alles, die nächsten 1-2 Wochen, meine ich. So hatten wir es besprochen, weil nächste Woche, glaube ich, haben wir Teamshooting und den ersten Videodreh bei uns. Dann denke ich, wird da was gehen. Onboarding-Seite, Terminbuchung müsste schon online sein, korrigier mich.
Weiß ich nicht, ehrlicherweise.
Ich weiß jetzt auch noch nicht. Ich meine ja, oder es braucht noch irgendwas, die ersten Ads gehen jetzt dann raus. Aber alleine die Struktur, obwohl wir nach außen nichts gemacht haben, ja, der Umsatz ist zurückgegangen. Das ist okay. Dafür Werkstattstruktur besser, Personalstruktur besser, Controlling besser, Einkauf besser. Dadurch einfach mehr Ertrag, was am Schluss übrig bleibt.
Ja, und vor allem mit den Marketingaktivitäten, dann sollte auch der Umsatz noch hochgehen und dann freuen wir uns.
Ja, dann freuen sich alle.
Genau.
Ihr auch, wenn der Umsatz hochgeht.
Ja, weil das ist das, was wenige verstehen, dass sozusagen die Idee von Fitbikes eben jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen hier Marketing und ein bisschen der Scanner und der Verarschungsgarantie ist, sondern es ist sozusagen so ein 360-Grad-Ding in der Form. Du hast einfach viele, viele Vorteile, die einfach nur durch die Gruppe sozusagen entstehen. Und das ist das, was von außen her super schwer nachvollziehbar ist, weil man nicht alles sehen kann. Also wir uns versuchen ja viele nachzubauen hier und da, aber viele Dinge, die du vielleicht auch vorher versucht hast rauszufinden, entdeckst du halt jetzt erst, nachdem du vollen Zugriff drauf hast. Ne?
Genau so ist es. Ganz kleines Thema, hoffentlich plaudere ich nicht so sehr aus dem Nähkästchen. Im ersten oder zweiten Verkäufer-Call gab es das Thema eines sogenannten Schildchens, was bei der Übergabe dort steht. Wir haben Leute, die machen da dort Selfies und Videos mit dem Schild und freuen sich wie kleine Kinder, dass da ihr Name draufsteht und sie begrüßt werden und ihr neues Bike ihnen nur auf dem Blatt Papier vorgestellt wird. Alleine schon das Thema, das hat mir schon lange gedacht, wie kann ich denn das umsetzen, dass ich eine geile Übergabe mache. Da war ich war jetzt ein, zwei Mal in der BMW-Welt, dann war ich mal bei Mercedes dabei. Boah, das ist mega die Action, die da passiert. Dann merkt man, boah, geil, kann man das auch machen. So mit Tuch und allem drum und dran oder Rauch. Nein, das braucht's gar nicht. Das muss gar nicht sein.
Ja. Und das Beste ist an dieser Idee, die ist einfach aus einem Standort rausgekommen und die setzen es alle um, sozusagen. Also das ist ja das Coole. Es ist nicht so, dass das Headquarter irgendwie alles definiert und sagt, du musst, so in der Form, sondern es entstehen irgendwann vor Ort Ideen, die teilt man dann und dann profitieren alle davon.
Nee, mega auch. Ich habe immer das Thema gehabt, was gebe ich denn den Kunden als kleines Dankeschön für den Kauf dazu? Irgendwas, was man machen kann, wo ich mir gedacht habe, okay, lange überlegt. Eine magentafarbene Rose. Ja, versuche mal Rosen zu kriegen, dann will nicht jeder eine Rose. Mal kurz in die Gruppe gefragt, was die so machen. Jetzt haben wir so kleine Geschenkboxen von einem örtlichen Feinkostladen. Das sind auch Neugründer. Das ist zufälligerweise sind Freunde von mir. Die machen das aber schon ziemlich, ziemlich cool. Da gibt es jetzt ein kleines Öl, also ein Olivenöl und ein Risotto dazu. Schön verpackt. Da kommen jetzt dann die Kratzerbikes, Fitbikes, Geschenkband drumherum. Also habe ich extra zwei Geschenkbänder machen lassen.
Echt cool.
Ja, das wickeln die. Und wenn ich sage, okay, ich schätze, wir haben diese Woche 20 Übergaben, dann bestelle ich 20 Pakete. Kriege ich einen guten Kurs und jeder Kunde kriegt eins mit.
Cool, ja.
Und das kostet mich nicht viel. Ja, es mindert den Ertrag ein bisschen, aber das macht einfach ein brutal schönes Gefühl beim Kunden.
Ja, und sowas merkt man sich auch. Ja.
Genau, das sind so Ideen, weil ich halt gefragt habe, okay, was machen meine Kollegen in der Gruppe so? Ja, die einen machen das, die anderen das. Und dann probiere ich mal das und dann gebe ich das immer in die Gruppe rein, wie es funktioniert. Und da, also die Letzten, die haben sich ultra gefreut, da musste man 9 oder 10 Bilder machen, mit Schild, mit dem kleinen Geschenk dazu. Wir mussten kurz live gehen. Mega. Aber da kommst du halt entweder nicht drauf oder du bleibst nicht am Ball. Und das ist das Nächste, was bei euch ist, man bleibt am Ball.
Ja, du wirst immer ein bisschen aus deinem Alltag rausgerissen. Genau. Du siehst mir wie ein Input da, weil sonst bist du ja betriebsblind, was immer. Das hat mich immer an diesen Erfa-Gruppen geärgert. Es gibt ja so Erfahrungsgruppen, nicht nur Erfahrbranchen, auch Erfahrbranchen. Dann gibt es einen Ladencheck und das ist eine super gute Idee. Aber wenn du dann im dritten Jahr auftauchst und dieselben Sachen sozusagen anmerkst, die du von vor 3 Jahren besprochen hast, dann ist es irgendwie blöd.
Genau. Das ist halt, die sind halt einfach, naja, stehen geblieben nicht, aber es ist halt immer die gleiche Suppe, die gekocht wird. Und okay. Das ist halt dann auch nur betriebswirtschaftlich und da ist halt null. Ich habe noch nie eine Erfa-Gruppe erlebt, die tatsächlich hardcore auf Marketing oder irgendwas geht. Gar nicht. Und da muss ich auch wieder sagen, in Pfaffenhofen, bei uns, keiner meiner Händlerkollegen betreibt dieses Thema zum Glück ordentlich.
Ja. Okay. Was wünschst du dir so für die Zukunft?
Gesundheit.
Ja, okay. Guter Punkt.
Nicht mehr und nicht weniger. Gesundheit und Zufriedenheit.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Mehr will ich gar nicht haben.
Wenn jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre deiner Arbeitswelt zurückblickst, zu sagen, was war so der prägendste Moment?
In der Arbeitswelt.
Einen im Positiven, als auch wie im Negativen.
In der Arbeitswelt, also ja. Bezogen auf die Arbeitswelt.
Ja. Woran erkennt man, dass dieser Podcast null gescriptet und vorbereitet ist? Jetzt muss ich erstmal überlegen, ne?
Ich muss tatsächlich gerade überlegen, was war denn ein positiver und ein negativer Moment? Eigentlich, also negativ, ja, die Einbrüche und die Themen, die waren einfach extrem negativ, dieser Ärger drumherum. Positiv ist tatsächlich in der jetzigen Phase, muss ich sagen, wie das Team zusammenwächst. Das ist somit gerade das Positivste. Ich hätte es auch sagen können, wow, wo wir zum Frühstücken waren, das war brutal positiv, aber das würde jetzt auch extrem schleimend klingen. Also sagen wir mal so, wie es ist, das war nicht so. wie das Team gerade anfängt zu funktionieren. Ja. Jetzt auch in der neuen Struktur. Ja.
Gab es irgendeinen Fehler, den du mal gemacht hast? Also wir machen alle irgendwie Fehler, aber gab es irgendwas, wo du mal...
Oh mein Gott, so viele Fehler.
Ja, aber gab es so einen Fehler, wo du sagst, das willst du einfach mal erzählen, weil es einfach, weil andere davon viel lernen können?
Fangt auf gar keinen Fall an, zusammen mit nur einem einzigen Partner zu versuchen, ein Customer Relationship Management System aufzubauen. Das kostet unfassbar viel Geld, viele Nerven und du machst es trotzdem nicht, weil du es nicht kannst, weil du die Zeit nicht hast. Das war brutal. Ich glaube, wir haben sechsstellig haben wir locker versenkt. Locker flockig.
Was war die Idee dabei? Also die Idee war sozusagen, ein CRM-Tool für die Fahrradbranche bauen, oder? Ne?
Das war mal die Grundidee, das habe ich dir mal gesagt. Wir waren ja auch brutal weit. Aber wir waren wirklich weit. Aber es hat halt jemand von uns beiden bedienen müssen. Und wir hatten beide einfach im Geschäftsalltag keine Zeit. Da haben wir gedacht, wir stellen jemand ein. Falsche Person ausgesucht. Hat auch nicht funktioniert. Du kannst nichts anfangen, wenn du, also da muss ich sagen, für sowas musst du erst das Gerüst bauen, bevor du das machen kannst. Da kannst du nicht einfach hochklettern. Mach das nie. Das war ultra dämlich.
Ja, gut, aber gehört dazu irgendwie, ne? Das kennt keiner, der geradlinig irgendwie zum Erfolg gekommen ist.
Es ist ein Lernprozess, ganz ehrlich. Und hätte ich den Fehler nicht gemacht, würde ich es wahrscheinlich jetzt nochmal probieren. Weil ich die Idee immer noch habe. Aber da habe ich jetzt schon Besseres gehört, zum Glück.
So, mal gucken, was die Zukunft so bringt.
Ja, eben.
Okay, wenn jetzt jemand sich selbstständig machen würde, in Anführungszeichen, ja, also, was würdest du dieser Person jetzt raten?
Das ist eine ernsthafte Frage.
Ja.
Ja, okay. Wenn du Bock drauf hast, dann mach's. Mach es nicht, wenn du meinst, du musst es machen, sondern mach es nur, wenn du Bock drauf hast. Alles andere killt dich.
Warum?
Wenn es dir keinen Spaß macht, ziehst du es nicht durch.
Das heißt, jemand, der sich selbstständig macht, muss sozusagen etwas finden vom Thema, was ihm Spaß macht und dann kann er loslegen.
Es muss dir einfach Spaß machen.
Geld allein bringt reicht nicht, dass man Geld verdient damit?
Aber nicht am Anfang. Definitiv nicht am Anfang. Weil am Anfang hat keiner von denen, die jetzt groß sind, damit Geld verdient. Das hat denen Spaß gemacht. Die kamen alle, egal wen du da nimmst. Die haben alle damals Bock drauf gehabt. Ich glaube es nicht. Belehr mich eines Besseren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich könnte es auch nicht. Mir muss es Spaß machen. Und mir macht manchmal das Business auch keinen Spaß. Also es ist manchmal hart und trocken. Und manchmal kriegst du Nachrichten von Kunden, wo du denkst, oh, ich schmeiß die Scheiße hin. Aber nein, du würdest wahrscheinlich, wenn es dir keinen Spaß macht, würdest du wahrscheinlich dann hinschmeißen. Aber du stehst halt immer wieder auf, wenn es dir Spaß macht. Das ist der Unterschied. Das ist wie beim Sport. Ich breche mir jedes Jahr was beim Mountainbiken. Echt? Minimum einmal im Jahr.
Okay.
Und ich fahre dann auch wieder. Du würdest es ja nicht mehr tun, wenn du keinen Spaß daran hast. Das ist
ich kenne einen guten Fahrtechnik-Trainer, falls du da mal...
danke. ja, werde ich wahrscheinlich brauchen. aber es ist wie beim Sport. Wenn du keinen Spaß daran hast, dann machst du es nicht. Und Gewinnen besteht aus Trainieren und Spaß daran haben. Also meine Einstellung dazu.
Ja, okay. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Von daher vielen Dank, Matthias, dass du dir Zeit genommen hast, trotz stressigem Saisonalltag und dass wir so offen einfach über deine Zeit jetzt sozusagen sprechen konnten, auch in unserer Art der Zusammenarbeit, unserem Zusammenkommen. Lass uns gerne das Ganze nochmal in einem halben Jahr wiederholen, dann kann man gucken, wo die Reise hingegangen ist. Ich werde jetzt auch demnächst mal einen Podcast machen mit Zwarad Weigang aus Münster, die einer unserer ersten Partner waren. Die wollte unbedingt mal einen Podcast machen, um so ein bisschen zu erzählen, was so passiert ist in den letzten Jahren. Also von daher wäre meine Idee einfach, so ein bisschen dranbleiben und für all diejenigen, die jetzt zuhören, gerne die Einladung, einfach auf Abonnieren zu klicken oder auf Follower, glaube ich, heißt es bei Spotify oder iTunes, weil wir werden einfach immer wieder Podcasts machen, wo man dann sozusagen die Geschichte so ein bisschen miterleben kann. Also wäre aber super cool zu sehen, wo du in einem Jahr stehst, wo du in 2 Jahren stehst, wo du in 3 Jahren stehst. Das wollen wir so ein bisschen nach und nach verfolgen, könnte man sagen.
Das machen wir doch gern. Danke für die Einladung. Danke für deine Zeit auch und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit weiterhin.
Jawohl, ebenso. Dann bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.